Es ist ein Segen und vielleicht auch manchmal eine Herausforderung, in einer Zeit zu leben, wo Gott auch einen lebendigen, lebenden Propheten hat. Wir haben heute den Tag des Geistes der Weissagung. Wer hat das gewusst? Einmal im Jahr kommt er vor und er ist immer so im Herbst, weil morgen ist ein Jubiläum, 22. Oktober. Was ist das jetzt? 22. Oktober, was ist damit verbunden? Ich sehe da Runzeln und Falten in Gesichtern. Was ist am 22. Oktober so speziell? Weiß es jemand? 22. Oktober? Nein, das ist im August. Nein, das ist die Täuschung, 1844. Das ist der Jahrestag, morgen ist der Jahrestag, dass die Milleriten mit Sehnsucht gehofft hatten, dass Jesus kommt, aber sich in der Auslegung, was mit diesem Tag verbunden ist, geirrt haben. Das Datum war richtig, das Ereignis haben sie etwas falsch verstanden. Das ist morgen. Wie viele Jahre macht es aus? 2017 bis 1844, wer kann das schnell ausrechnen? Wir haben ein paar gute Kopfrechner bei uns. Das macht 173 Jahre. 173 Jahre. Fast 200 Jahre, das ist schon gewaltig, wie die Zeit vergeht. Wir möchten heute anlässlich des Tages des Geistes der Weissagung über die Propheten nachdenken. Man kann viel mehr darüber sagen, als was heute in der Predigt gesagt werden wird. Meine Frau wird dann, ich glaube Anfang Dezember, auch hier in der Predigt sein und sie wird mit euch das Thema auch nochmal vertiefen. So, die zwei Predigten werden sich mit dem Geist der Weissagung Propheten beschäftigen. Ein wichtiges Thema. Ein Thema, das uns stärkt und ermutigt und unseren Glauben festigt. Aber bevor wir in das Wort Gottes hineintauchen, möchten wir unbedingt unsere Gedanken noch einmal ein Gebet zu Jesus hinwenden. Lass uns das gemeinsam tun. Unser lieber Herr Jesus, unser Vater im Himmel, danke, dass wir heute alle da sein dürfen. Danke für diesen Sabbattag, den du uns schenkst, dass wir hier sitzen dürfen, dass wir gesund sein dürfen oder so gesund, dass wir hier sein können. Und segne du uns. Du weißt aber, dass nicht alle, die so gerne hier sein würden, heute da sein können, aus gesundheitlichen Gründen. Bitte sei du mit jedem Einzelnen und segne du sie und stärke du sie dort, wo sie sind, gerade jetzt. So legen wir alles in deine Hand jetzt und bitten dich, dass dein Geist unsere Herzen berührt und dass wir gesegnet und gestärkt werden dürfen. In deinem Namen. Amen. Gibt es Probleme mit der Technik, oder? Ja. Oder passt alles? Oh, wir sind wieder da. Sehr gut. Wir möchten heute über das Thema der Propheten nachdenken. Und habt euch mal überlegt. Schlagen wir die Grenze zwischen dem Alten und Neuen Testament auf. Die Relle-Schüler werden das ganz schnell finden. Die Grenze zwischen Altem und Neuen Testament, also Matthäus 1 und das Deckblatt davor, wo ist diese Seite? Und dann legen wir unsere Finger dort rein. Wer findet das? Matthäus Kapitel 1. Also hier habe ich das, da fängt das Neue Testament an. Wer hat es in seine Bibel gefunden? Wo fängt das Neue Testament an? Okay. Jetzt vergessen wir das Neue Testament und schauen nur auf das Alte, ja? Nur auf das Alte. Wie viel vom Alten Testament sind jetzt prophetische Bücher? Das heißt, es fängt bei Jesaja an und alles von Jesaja bis zum Ende vom Alten Testament sind die Propheten. Wo ist das erste Kapitel Jesaja? Wer findet es heraus? Jesaja Kapitel 1. Sehr gut. Unsere Relle-Schülerin hat es schon gefunden, ganz flott. Wunderbar. Jesaja 1. So, jetzt nehmen wir. Das eine Finger ist hier, wo das Neue Testament beginnt, und das zweite Finger ist Jesaja. So, wie viel Prozent vom Alten Testament, würdest du sagen, in etwa sind rein prophetische Bücher? Wie viel macht das aus? Ungefähr? Ungefähr ein Viertel, 25%. Und alle diese prophetischen Bücher haben zu welchem Buch stattgefunden oder geschrieben worden? Die sind ja nicht losgerissen aus der Geschichte und sind einfach so vom Himmel gekommen, sondern sie haben in einer Zeit stattgefunden, wo es Könige gab. So alle prophetischen Bücher wurden verfasst zur Zeit von den Könige- und Chronikebüchern. Manchmal findet man Hinweise. So, die sind eingebettet in eine Geschichte. Jesaja sagt zum Beispiel, zur Zeit von dem und dem König habe ich diese Botschaft bekommen. Und dann kann man zu dem König gehen, in den König- und Chronikebüchern, und die Geschichte lesen. Übrigens, zu dem Thema Königebücher und Chronikebücher, was ist der große Unterschied zwischen diesen zwei Büchern? Erste, zweite Könige, erste, zweite Chronik. Sie haben beide die Geschichte von Israel, ihr wisst ja, manchmal hat man die Geschichten zweimal. Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Büchern? Könige, bitte? Ja, und welches bezieht sich jetzt auf beide Königreiche? Die Königebücher beschreiben die Geschichte von Südisrael und Nordisrael. Das hat sich sehr geteilt nach Salomon. Die zwei Reiche, Nord- und Südreich. Juda war der Name vom Südreich und Israel war der Name vom Nordreich. Die Königebücher erzählen immer parallel. Da wurde der König im Juda und der, und parallel dazu wurde der König in Israel im Nordreich und so hin und her. Chronik. Die Chronikebücher erzählen nur die Geschichte von welchem diese zwei? Nur vom Südreich, Juda. So, die Geschichten vom Südreich kommen zweimal vor und die Könige vom Nordreich kommen einmal vor. Und die Propheten haben alle in dieser Zeit stattgefunden. Jeremia, Jesaja, Hesekiel, Daniel, auf dem Weg nach Babylon, alle in dieser Zeit diese Geschichte eingebettet. Warum ist die Frage jetzt, warum, so ist das Bild so klein heute, komisch, warum gibt es Propheten? Warum? Warum hat Gott Propheten ins Leben gerufen? Jürgen. Okay. Okay, das Volk nicht verwildert. Okay. Gut, es gibt viele Gründe. Da wollte noch jemand was sagen.
Ja, weil Gott nichts im Geheimnis, der offenbart alles.
Ah, okay, sehr gut. Du hast schon den ersten Text gelesen, Amos Kapitel 3 und Vers 7. Schauen wir uns den Text an. Amos 3 und Vers 7. So, in Religion, wer findet Amos Kapitel 3? Amos 3 und Vers 7, sehr gut, das ging ja ganz flott. Wunderbar. Amos 3 und Vers 7, da lesen wir folgenden Vers. Gott, der Herr, tut wie viel? Nichts. Also nichts bedeutet gar nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Wow, spannend. Das heißt, Gott hat einen Plan, er hat eine Absicht mit der Geschichte, er hat eine Absicht mit uns als Einzelpersonen, mit unserem Leben. Und er sagt, ich möchte euch am Laufenden halten, so wie der große Plan aus meiner Perspektive ausschaut. Und er möchte es euch offenbaren und das tue ich durch die Propheten. Das sind die Sprachrohre Gottes, damit wir Gottes Plan und Willen in der Gegenwart und Zukunft erkennen können. Interessant ist, wenn wir einen anderen Text lesen, 2. Petrus 1 und Vers 21 im Neuen Testament. 2. Petrus. Sehr gut. Wir haben das schon gefunden, hier manche von uns. Wunderbar. 2. Petrus 1, Vers 21. Eigentlich müssen wir bei Vers 19 anfangen. Vers 19. Umso fester haben wir unsere eigene Meinung. Manchmal leben wir in der Gegenwart, in unserer Zeit. Genau so, oder? Oh, ich denke und ich fühle und ich meine. Aber Petrus sagt, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Also Petrus im Neuen Testament ist ganz klar. Wir haben das prophetische, feste, sichere Wort und wir sind empfohlen, das zu beachten. Und wie lange zu beachten? Bis wann? Bis der Morgenstern aufgehe in unserem Herzen. Man könnte vielleicht sagen, bis Jesus wiederkommt, wird das prophetische Wort für die Christen entscheidend sein. Vielleicht noch einen Text zu Beginn. In Epheser Kapitel 4 zählt Paulus die verschiedenen Gaben auf, die Gott der Gemeinde schenkt. Und da gibt's auch eine ganz besondere davon. Wir lesen hier die Verse 11, nur mal Vers 11 jetzt. Da steht in Epheser 4 und Vers 11, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Also 5 verschiedene Aufgabenbereiche listet er hier auf. Und eines von diesen 5 ist Prophet. Und alle diese 5 zusammen haben jetzt eine besondere Aufgabe und die werden in Versen 12, 13 und 14 gezeigt. Fangen wir dort an in Vers 12 und schauen wir, was ist der Zweck von Propheten wie auch der anderen Ämter. Vers 12. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Also, erste Begründung für Propheten ist was? Warum braucht die Gemeinde, brauchen wir Propheten? Damit wir zugerüstet werden. Also nicht nur Hirten und Evangelisten und Lehrer, sondern Propheten helfen uns auch zugerüstet zu werden, weil sie uns weitere Einblicke geben, von Gott direkt gegeben, geschenkt. Zweitens, in Vers 13, das ist ganz interessant, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Gott schickt also Evangelisten, Lehrer und auch Propheten, um die Gemeinde, die Christen zur Einheit zu führen. Das bedeutet, es kann scheinbar keine Einheit geben, wenn wir uns nicht einig sind, wie wir die Propheten glauben sollen. Wir brauchen da eine gemeinsame Grundlage. Dann geht es weiter. Und zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Das heißt, mein Wachstum in Jesus, die Entfaltung von meinem Charakter, meines Wesens, immer mehr der Ähnlichkeit Jesu, ist auch eine Aufgabe des Propheten. Und jetzt in Vers 14 kommt dann der vierte Grund, damit wir was? Nicht mehr was? Unmündig sein und uns von jedem Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das heißt, die Propheten sind da, um uns zu bewahren vor Irrtümern und Fehlern, sei es in der theologischen Welt, sei es in unserem Glauben, die Strömungen der Zeit, um die Gemeinde Gottes zu bewahren. Also wir haben 4 ganz feste Gründe für die Prophetie. Also erster Grund, damit wir zugerüstet werden und erbaut werden. Zweiter Grund, damit wir zur Einheit gelangen und Erkenntnis. Und dann dritter Grund, damit wir im Charakter wachsen und Jesus ähnlich werden. Und vierter Grund, damit wir vor Gefahren geschützt und bewahrt bleiben. Und so sind die Propheten ganz wichtig. Wir leben eine Zeit heute, wo man vielleicht manchmal denkt, Propheten sind so dekorative Elemente, die ich so im Schrank haben kann, im Bücherregal, rausholen kann, wenn es passt, aber dort auch stehen lassen kann, wenn wir es nicht brauchen. Wir möchten jetzt eine interessante Geschichte im Alten Testament kennenlernen, die Geschichte von Josaphat. Die zeigt uns direkt aus dem Leben, wie er mit Prophetie umgegangen ist. Ich lade euch ein, dass wir jetzt die 2. Chronik, Kapitel 20 aufschlagen. Wir müssen die Geschichte aus Zeitgründen ein bisschen kürzen, aber ich möchte euch die wichtigsten Bestandteile dieser Erfahrung trotzdem mit euch teilen. 2. Chronik, Kapitel 20. So, haben wir das gefunden, weil jetzt werden wir uns hier mehrere Verse anschauen. 2. Chronik 20. Sehr gut. Alles innerhalb von 10 Sekunden gefunden, gell? Wunderbar. Wir üben ja sehr oft zusammen. 2. Chronik 20 ist eine spannende Geschichte. Wir sind hier bei Josaphat und wenn man ein bisschen da zurückgeht zu Kapitel 10 oder 9, da sehen wir, da ist Salomo gestorben und das Reich ist geteilt. So, Josaphat war einer der ersten Könige im Südreich. Interessant mit Josaphat war Folgendes. Der König, der parallel zu Josaphat gelebt hat, Josaphat war im Juda, im Südreich, deswegen wird er berichtet in Chronik. Aber parallel zu ihm gab es einen König in Israel, der wird auch kurz erwähnt in Kapitel 18. Wer sieht das vielleicht in der Überschrift dort? Kapitel 18, in der Überschrift steht vielleicht in deiner Bibel, wer zugleich parallel König in Israel ist. Was steht dort? Ahab. Oh, Ahab, sagt das was? Was war das große Ereignis im Leben von Ahab? Welcher Prophet ist da aufgetreten? Da war der Showdown auf dem Karmel mit Elia und die 850 Propheten. So, das ist die Zeit, in der Josaphat lebt. Es gab es, was interessant zu beobachten ist, Ahab hat ja eine Frau geheiratet, die nicht Israelitin war. Die war eine Ausländerin, also von einer heidnischen Religion. Wie war der Name von ihr? Isabel. Isabel. Isabel war eine, das kann man sich erlauben zu sagen, eine böse Frau. Wirklich, boshafte Frau. Wirklich, sie hat, viele Propheten haben das Leben verloren wegen ihr. Jetzt hat Isabel und Ahab eine Tochter gemeinsam gehabt. Die Tochter war noch böser als die Mama. Das kann man in manchen Geschichten wissen. Wie war der Name von der Tochter? Wir fangen mit A an, die Atalia. Atalia war so die Mutter in Konzentration der Bosheit. Und der Atalia war mit dem Sohn von Josaphat verheiratet. Was für eine Schwiegerverwandtschaft für Josaphat. Also Ahab und Isabel waren die Gegeneltern von Josaphat und seiner Frau. Und der Atalia war die Schwiegertochter. So, Josaphat war König in Juda und zugleich war Ahab König in Israel. Parallel. Und in dieser Zeit findet diese Geschichte statt, in Kapitel 18. Aber wir gehen jetzt vorwärts zu 20. Jetzt wurde Josaphat im Südreich bedroht durch die Ammoniter und Moabiter. Ammon und Moab, woher kommen die eigentlich? Was waren ihre Wurzeln? Sie waren die Nachkommen von wem? Wer hat Ammon und Moab geboren? Nee. Das war Lot, zwei Söhne, die er mit seinen Töchtern bekommen hatte. Ammon und Moab. Und sie waren angesiedelt auf der Ostseite vom Toten Meer. Das heißt, sie waren eigentlich verwandt mit Israel, aber es war eine ewige Feindschaft. Genau wie die Feindschaft vom Esaus Nachkommen, das sind die Edomiter, die waren auch in ständiger Feindschaft mit den Israeliten. So, die Ammoniter und Moabiter bedrohen jetzt das Südreich. Und jetzt gibt es eine interessante Erfahrung. In drei Schritten erkennen wir, wie Josaphat jetzt mit Propheten umgeht. Und wir können ganz viel davon lernen. Und es gibt einen wichtigen Text heute, den wir alle auswendig lernen sollten im Laufe der Predigt. Und ich sage dann, welcher der ist. Auf jeden Fall drei Schritte. Der erste Schritt finden wir hier in 2. Chronik, Kapitel 20 und ab Vers 3. Der Schritt heißt hier, suche Gottes Wille. Egal, wo wir im Leben stehen, das soll unsere Einstellung sein. Vers 3. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin, Vers 4 und Vers 5, unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn, vorne im neuen Hof. Er stand hier vor einer Herausforderung, einer Bedrohung. Aber du und ich müssen jetzt nicht in einer Bedrohung stehen, um aus seiner Lebenserfahrung zu lernen. Es geht um jede Lebenssituation, in der wir sein können, und die Einstellung. Seine Einstellung war welche? Welche war seine Einstellung? Das war, ich suche Gottes Willen. Vers 3. Er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Er hat gesagt in seinem Leben, ja, vielleicht gibt es menschlich gesehen viele Wege, die ich gehen könnte. Ich könnte so meine Agenda, meinen Lebensplan umsetzen. Aber nein, er hat gesagt, ich suche den Herrn. Und dann hat er sich dann in Vers 5 in den Tempel begeben, sozusagen in das Umfeld Gottes. Und das, denke ich, ist die wichtigste Einstellung, egal auf welcher Lebensreise wir sind. Suche Gottes Willen. Stell dir mir die Frage, ist das der Plan Gottes für mein Leben? Ist das sein Wille? Passt das mit dem zusammen, was ich von Gott kenne? Ist es im Einklang mit seiner Sichtweise? Das ist der erste wichtige Schritt, um im Leben Segen von Gott zu erfahren. Suche seinen Willen. Und das hat Josaphat auch getan. Dann der zweite Schritt heißt, bete um Übergabe und Hingabe. Das geht dann gleich weiter hier in den nächsten Versen ab Vers 6. Und dann sprach er, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht. Und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und dann gehen wir ein bisschen weiter nach vorne. Und in Vers 12 kommt dann die ausschlaggebende Aussage. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Und jetzt, passt auf, denn in uns ist keine Kraft. Dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Jetzt fragst du dich, was hat das jetzt mit Übergabe und Hingabe zu tun? Ganz einfach. Sie stehen da vor der Situation damals, es war eine bedrohliche Situation. Für dich in deinem Leben heute muss es nicht eine bedrohliche Situation sein, es kann jede Situation sein. Aber die Einstellung war so, die, dass sie sagten, wir können nichts. Vers 12. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Das ist ganz wichtig. Also, wir suchen Gottes Willen als erster Schritt und erkennen dann, wir sind eigentlich hilflos und von Gott abhängig. Völlig abhängig. Wir können nur auf Jesus schauen und ihn bitten, dass er uns führt. So kann uns der Weg im Leben gelingen. Niemals denken, dass du etwas in eigene Kraft kannst und dass dein Leben bis jetzt erfolgreich oder gut abgelaufen ist, weil du jemand bist. All das sind Geschenke Gottes. Jeder Moment kommt von ihm. Wir haben in der letzten Predigt, glaube ich, ja festgestellt, sei es Freunde, sei es Verstand, sei es Gesundheit, alles, was du bekommst, ist nur deshalb, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und uns das schenken kann. So, der zweite Schritt für Josaphat war, bete um Übergabe und Hingabe. Dann, der dritte Schritt ist dann der interessante, weil jetzt plötzlich taucht ein Prophet auf. Sie waren bedroht durch die Ammoniter, Moabiter. Sie haben hier gesagt in Vers 12, wir wissen nicht, was sie tun sollen. Wir schauen nur auf dich. Und jetzt, ganz spannend, folge und höre auf Gottes Propheten, ist der dritte Schritt. Jetzt schauen wir in Vers 14 an. Da steht, aber der Geist des Herrn kam mitten in die Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Zecharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Asaf war oft einer von denen, die Psalmen verfasst haben. Und jetzt lest mit mir genau, was steht. Lest in der Bibel mit mir. Und Jahaziel sprach, merkt auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Herr, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Also jetzt zunächst einmal gibt Gott dem Jahaziel ein prophetisches Wort und sagt, fürchtet euch nicht. Seid zuversichtlich. Habt Vertrauen auf Gott. Aber interessant ist, was er jetzt weiter sagt, Jahaziel. Jetzt, die weitere Anweisung, Vers 18, 16. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber, jetzt, pass genau auf, nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Wow! Also er gibt einen total unlogischen Rat. Er sagt, da kommen die Leute mit Waffen, mit der totalen Waffenrüstung, diese Habde, Moabiter und Ammoniter, die kommen auf uns zu und der Jahaziel sagt jetzt, so spricht der Herr, geht einfach hin ohne Waffen und stellt euch hin und lächelt. Und die kommen mit ihren all den Waffen, die sie haben. Stelle ich schutzlos hin und lächle einfach. Hat das Vertrauen gebraucht? Hätte es guten Grund geben können, jetzt anfangen zu zweifeln, ob der Jahaziel hier noch alle Schrauben richtig im Kasten hat? Ob er da vielleicht doch ein bisschen zu viel Prozente in der Nacht davor irgendwo heim getrunken hat? Es hätte genügend Gründe gegeben, jetzt zu sagen, logisch ist das nicht. Also das ist ein Unsinn. Also es tut mir leid, aber ich habe viel zu viel Lebenserfahrung, einfach das blind zu glauben. Ich steige aus. Das geht mir zu weit. Das ist viel zu extrem. So hätten sie reagieren können. Einfach hingehen, ohne Waffen, und stehen und schön schauen und vielleicht lächeln. Dann in Vers 17 schließt er dann noch einmal ab. Er spürt, dass die Leute vielleicht denken, ist das noch normal hier oder was läuft da ab? Fürchtet euch nicht, Ende von Vers 17, und verzagt nicht. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Ja, wie hättest du reagiert? Wie hättest du reagiert? Es hätte guten Grund gegeben, anfangen zu zweifeln und zu analysieren und auseinanderzunehmen und den Charakter von Jahaziel irgendwie zu schwärzen und zu Unterstellungen hochzubringen und was weiß ich alles. Wie hat jetzt Josaphat reagiert? Wie hat Josaphat reagiert? Vers 18. Josaphats Reaktion. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und halb Juda, ganz Juda, jeder. Und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Die haben Danke gesagt, danke für diesen prophetischen Ratschlag. Sie wussten, das kommt von dem Gott, den wir jetzt anbeten und für diese Botschaft danken. Interessant ist, zwei Kapitel davor hatte Josaphat eine Begegnung mit Ahab. Da wollte Ahab mit ihm gemeinsame Sache machen. Und da ging es auch um einen Propheten, einen anderen. Schauen wir uns das kurz an, weil das war auch ein Teil von Josaphats Geschichte. Gehen wir zu Kapitel 18 jetzt zurück. Das ist eine andere Situation, wo Ahab auf die Idee kommt, einen anderen Kriegszug zu machen. Und das hat jetzt mit den Ammoniten und Moabiten jetzt nichts zu tun. Und Ahab hat alle diese falschen Propheten, die ja dann später dann von Elia getötet wurden. Das steht in Vers 5. Und der König von Israel, ist Ahab, Kapitel 18, Vers 5, versammelte 400 Propheten und sprach zu ihnen, sollen wir nach Ramoth in den Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Und sie sprachen, zieh hinauf! Gott wird es in des Königs Hand geben, sagten diese 400. Und jetzt sagte Ahab zu Josaphat, du, wir könnten gemeinsame Sache machen. Meine 400 Burschen haben alle Ja gesagt. Also, die Absicherung ist ja hundertprozentig. Da wird alles gut gehen und es wird mit Erfolg enden. Josaphat, komm, machst du mit. Jetzt kommt Josaphat und stellt eine interessante Frage. Und zwar in Vers 6. Josaphat aber sprach, ist nicht noch irgendein Prophet des Herrn hier, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Er sagt, du hast zwar 400 schon befragt, aber vielleicht gibt es noch irgendwo einen. Hast du niemanden übersehen, Ahab? Und jetzt ist die Reaktion von Ahab sehr spannend in Vers 7. Der König von Israel sprach zu Josaphat, ja, es ist noch ein Mann hier, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich bin ihm gram, denn er weiß, sagt über mich, nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Also, er sagte, ja, es gibt einen da, aber der sagt immer das, was ich nicht hören will. Das passt mir gar nicht. So, ich habe gelernt, ihn einfach gar nicht zu befragen, sondern meine Favorites, meine Lieblinge, die 400, die sagen immer das, was mir gut gefällt. Aber den einen, dann frage ich gar nicht mehr, weil ich weiß, da kommt garantiert wieder ein Widerspruch zu den anderen 400. Und das gefällt mir nicht. Und Josaphat beharrt drauf, den doch zu fragen. Und dann dieser eine sagt, wenn er in den Krieg zieht mit Ahab, dann wird es daneben gehen. Ahab hat nicht auf ihn gehört und ist in den Kampf gestorben. Das hat sein Leben gekostet, nicht auf diesen einen Propheten zu hören. So Josaphat hatte diese Erfahrung schon im Hinterkopf, als das in Kapitel 20, wo wir jetzt sind, begonnen hat. Aber eines können wir feststellen, folge und höre auf Gottes Propheten. Das ist lebensentscheidend. Für Ahab war es der Tod, weil er nicht auf diesen einen gehört hatte. Und jetzt kommt der interessante und wichtige Vers, den sollten wir eigentlich wirklich alle auswendig lernen, in Kapitel 20, wenn wir jetzt wieder nach vorne gehen, zu Kapitel 20, und dort gehen wir zu Vers 20. Lesen wir denn dort. 2. Chronik 2, 20 und Vers 20. Das ist ganz leicht zu merken, oder? 2, 2, 2, 2, 20, 20. Also das kann man gut merken, wo der Vers steht. Und dort steht, und sie machten sich früh auf am Morgen, das heißt, sie gehorchen den Jahaziel, genauso wie er gesagt hat, und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda, und ihr Einwohner von Jerusalem. Und jetzt kommt der Kerntext für die Predigt heute. Den sollte man auswendig lernen. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr, was? Sicher sein, steht in meiner Luther-Übersetzung. Und glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und hier haben wir ein interessantes Kombipaket. Ein ganz wichtiges Prinzip hier für das Volk Gottes in jeder Generation. Er sagt zwei Sachen. Glaubt Gott einerseits, vertraut seinen Propheten andererseits. Das ist ein Kombipaket. Kombipaket. Schauen wir es noch einmal genau an. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. So, wenn wir an Gott glauben, gibt es uns Sicherheit. Aber in Kombination damit zugleich glaubt an seinen Propheten, so wird es euch gelingen. So Gott möchte uns Sicherheit geben und durch die Propheten bekommen wir Gelingen. Das ist ganz interessant und wichtig. Das heißt, kann das Volk Gottes gelingen, wenn es nicht auf die Propheten hört? Nein. Geht nicht. So, hier haben wir ein fundamentales Prinzip, wie wir mit Propheten umgehen können, egal in welchem Zeitalter Gott sich sendet. Glaubt an Gott und glaubt an die Propheten. Ein Kombipaket, das man nicht teilen kann. Manchmal in der Adventgemeinde, im Adventvolk, höre ich so den Eindruck, naja, wir lesen nur das, was in der Bibel ist und was uns gefällt, aber falls Gott noch weitere Propheten senden sollte, das ist dann so dekorativ. Aber hier haben wir ein wichtiges Prinzip, glaubt den Propheten und es wird gelingen. Das ist ein ganz wichtiger Text und in Vers 30 sehen wir auch, wie sich das Volk Gottes dann gefreut hat. So, jetzt haben wir ein paar Perspektiven für uns heute, aber die Zeit ist ja schon abgelaufen. Was machen wir jetzt? Wir müssen ein bisschen hier improvisieren und kürzen, glaube ich. Wir haben ein ganz wichtiges Prinzip, das wir auf jeden Fall hier miteinander, vielleicht überspringen wir das mit falschen Wahrpropheten hier, Propheten und die Bibel. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Als der Jesaja gelebt hat, war seine Botschaft ein Teil der Bibel zu seinen Lebzeiten oder nicht? Als der Hesekiel gelebt hat, waren seine Botschaften ein Teil der Bibel oder nicht? Als Daniel gelebt hat, war sein Buch ein Teil der Heiligen Schrift oder nicht? Zu Lebzeiten des Propheten war der Prophet, dessen Schriften ein Teil der Bibel oder nicht? Das ist eine ganz fundamentale Frage, die ich stelle hier. Kein lebender Prophet war jemals Teil der Bibel zu seiner Lebzeit. Immer nach dem Tod ist es ein Teil vom Kanon geworden. So, das bedeutet, was jetzt? Heißt das, als Jesaja gepredigt hat damals, oder Jeremia, oder Hesekiel, oder Hosea, oder Amos, als sie gepredigt hatten, waren ihre Botschaften jetzt zweite Klasse? So optional? Kann man rausnehmen aus dem Bücherregal, wenn es einem passt? Bücherregal nicht, oder kann man annehmen, ob es einem passt? Oder ablehnen, wenn es einem nicht passt? Welche Autorität hatte Jesaja, auch wenn er nicht in dem Wort Gottes zu seinen Lebzeiten beinhaltet war? Welche Autorität? Die Autorität von Jesaja war zu seiner Lebzeit nicht geringer, als nachdem sein Buch ein Teil von der Schrift geworden ist. Es war die gleiche prophetische Autorität, es war die gleiche Inspiration, es war kein Unterschied. So, hier kennen wir ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Vielleicht machen wir ein paar Beispiele hier. Welche Propheten in der Bibel gab es, die nur mündliche Botschaften gegeben haben und kein Buch hinterlassen haben? Weiß jemand? Beispiel. Nein, mündlich. Die haben nur gesprochen damals, aber es gibt kein Buch von ihnen hinterlassen. Beispiele. Hat Elia ein Buch hinterlassen? Nein. Hat Elisa ein Buch hinterlassen? Nein. Hat die Hulda, die kommt in 2. Chronik 34 vor, ein Buch hinterlassen? Nein. Was ist mit den Töchtern des Philippus, die vier Töchter im Neuen Testament? Haben sie Bücher hinterlassen? Es gibt eine Menge Propheten im Alten und im Neuen Testament. Sie haben zu Lebzeiten gepredigt, aber nichts verfasst. Und auch keine Bücher hinterlassen, die dann in die Bibel integriert werden konnten. Es ist meine Frage. Waren ihre Botschaften zu ihrer Lebzeit, zu ihren Zeitgenossinnen, deshalb ist zweitklassig und nicht verbindlich? Nein. So, hier fangen wir an, hier ein interessantes Prinzip zu kennen. Machen wir noch hier. Gibt es dann Bücher in der Bibel, wo ein Prophet schriftlich was verfasst hat, aber es ist nicht in der Bibel gelandet? Wo die Bibel sagt, ah, da gab es ein Buch, aber das ist nicht in der Bibel gelandet. Vielleicht 1. Chronik 29, Vers 29, nur als Beispiel. 1. Chronik 29, 29. Erste Chronik 29 und Vers 29, da lesen wir, die Geschichte aber des Königs David, die frühere und die spätere, sie, die steht geschrieben in die Geschichte Samuels, des Sehers, in die Geschichte des Propheten Nathan. Wow, Nathan hat ein Buch geschrieben. Und in die Geschichte Gads, des Sehers. Diese Bücher sind aber nicht in die Bibel hineingebracht worden, vielleicht aus Platzgründen nicht. Aber sie gab es damals, sie sind verloren gegangen. So, wir haben auch Propheten, die was verfasst haben, aber die Bücher haben es nicht geschafft, ein Teil von der Schrift zu werden. Aber ihre Botschaften zu ihren Lebzeiten waren genauso autoritativ und verbindlich. Und so haben wir diese wichtige Beobachtung hier. Zu Lebzeiten ist der Prophet immer außerbiblisch, kein Teil der Bibel. Aber seine Autorität ist nicht deshalb weniger. Wobei er wird geprüft an dem, was vor ihm gewesen ist. Er wird geprüft an dem, was schriftlich vor seiner Zeit von Gott festgehalten worden ist. Und wenn er die Prüfung besteht und man erkennt, das ist der Geist Gottes und er ist nicht im Widerspruch zu den bisherigen Propheten, hat er die gleiche Autorität wie die Propheten davor. Es gibt nicht eine 50%ige Inspiration von Gott. Und man sagt, du bist zur Hälfte inspiriert. Du bist entweder inspiriert ganz oder einfach ein normaler Mensch. Aber nicht so, ich bin jetzt so Prophet Montag bis Freitag, 8 bis 10 Uhr Vormittag. Entweder bin ich einer oder ich bin es nicht. Manchmal kommen Adventisten und sagen, ich habe ein Problem mit Ellen White und Geist der Weissagung, weil sie ist nicht ein Teil von der Heiligen Schrift. Aber wenn wir dieses Prinzip anwenden, das wir hier schon im Laufe der Bibelgeschichte sehen, erkennen wir, wenn sie den prophetischen Geist von Gott bekommen hat, steht sie in der gleichen Inspiration wie Jesaja, Jeremia, Daniel und jeder andere Prophet, die in der Geschichte gegeben hat, oder anderen Propheten, die keine Bücher in der Bibel hinterlassen haben. Sie ist dann für ihre Zeit genauso ein Sprachrohr Gottes wie Jesaja oder Jeremia in ihrer Zeit. Wir wissen ja, dass am Ende der Zeit, in der wir leben jetzt, laut Offenbarung 12 und Vers 17 und Offenbarung 19 und Vers 10, dass der prophetische Geist entscheidend sein wird für das Volk Gottes. Offenbarung 12 und Vers 17 sagt Folgendes. Da lesen wir: Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Hier im ganzen Kapitel 12 wird die Geschichte der Welt der letzten 2000 Jahre in einem Kapitel wie ein großer Bogen dargestellt. Angefangen von der Geburt Jesu, über die Entstehung der christlichen Kirche, über das Abwandern der Christen von Gott, bis hin zu den übrigen, die der Rest der Christen sind am Ende der Zeit. Und sie haben zwei Merkmale. Sie halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Was das Zeugnis Jesu ist, bekommen wir dann in Kapitel 19 und Vers 10 mit, ein paar Kapitel später. Da erklärt sich die Bibel selber. Und dort lesen wir, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. So, die zwei Kennzeichen von Gottes Endzeitbewegen sind einerseits halten die Gebote Gottes und zweitens haben den Geist der Weissagung in sich. Die Gabe der Prophetie wird dort ausgelebt und ermöglicht. Und so sehen wir, dass in der Person von Ellen White sehen wir eine Erfüllung von diesem Geist der Weissagung. Es kann aber auch sein, dass weitere Propheten in Zukunft kommen werden. Das wissen wir nicht. Es steht ja nicht, dass es nur eine Prophetin sein wird. Es können vielleicht mehrere sein, die in Zukunft kommen werden, um dem Volk Gottes zu helfen. Diese vier Bereiche, die wir im Epheser 4 entdeckt hatten. Und so sehen wir hier in dem Dienst von Ellen White, dass das die Gabe der Prophetie ist für unsere Zeit. So wie Jesaja für seine Zeit, wie Jeremia für seine Zeit, wie Daniel und Hosea und Amos für ihre Zeiten, ist das das Geschenk Gottes für die Endzeit. Wie viele Visionen hat sie bekommen? Weiß es jemand? Wie viele Visionen? Sie hat 2000 Visionen bekommen. Diese Visionen waren manchmal jetzt über Weltgeschichte, manchmal über die Kirche oder über die Zeit der Patriarchen und Propheten. Aber es waren auch Visionen über Einzelpersonen, zum Beispiel William Farnsworth, das wir heute gehört haben, ja, wo sie gesehen hat, der kaut seinen Tabak immer noch geheim. So, das waren Visionen über verschiedene Sachen, von persönlich bis hin zu biblischen und theologischen Themen. Wie viele Bücher gibt es von ihr inzwischen? Manche sind jetzt direkt von ihr verfasst, so wie wir sie haben, wie zum Beispiel das Leben Jesu, Patriarchen und Propheten, Propheten und Könige, der große Kampf und Wirken der Apostel, diese fünf Bände, die Entscheidungsserie, die hat sie so verfasst, wie sie sind. Der Weg zu Christus hat sie auch so verfasst, wie das Buch ist. Aber es gibt auch weitere Bücher, die Zusammenstellungen sind von all ihren verschiedenen Seiten. Insgesamt gibt es jetzt auf Englisch im Original 135 Bücher. Ganz viele. Und die Anzahl Seiten, die sie verfasst hatte, waren 100.000. Also Briefe, Buchmanuskripte und so weiter. 100.000 Seiten im Laufe von 70 Jahren. Das ist ganz viel. Sie musste ungefähr 5-6 Seiten pro Tag schreiben, über 70 Jahre, um dann auf 100.000 zu kommen. Und Gott hat uns sehr bereichert und bereichert jeden Gläubigen in dreifacher Weise. Der erste ist, von diesen drei Themenbereichen, die wir beim Ellen White vorfinden können, der erste Bereich ist die Theologie. Das heißt Geschichte, Prophetie und Glaube. Die Entscheidungsserie ist ein Beispiel dafür. Oder der Weg zu Christus. Oder die Seligpreisungen. Es gibt diese schönen kleinen Bücher und viele andere auch. Viele, die es auf Deutsch leider nicht gibt. Ich sage immer, Englisch zu lernen lohnt sich allein aus dem einzigen Grund, damit du ihre Schriften in Original lesen kannst. Ich lese ihre Schriften nur in Englisch, weil einfach ist ein Unterschied, übersetzt oder im Original zu lesen. Dann haben wir, der zweite Bereich ist Erziehung. Wie können wir in unserer Zeit heute unsere Kinder erziehen, Familienleben erfahren und da uns gemeinsam auf dem Weg hin zur Jesu Wiederkunft optimal unsere Familie gestalten und auch ausleben. Und der dritte große Bereich, den sie hat, ist der Bereich Gesundheit. Mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit und die verschiedenen Bereiche. Die 8 Ärzte, New Start zum Beispiel, basieren eigentlich auf das, was Gott ihr gezeigt hatte. Und so sehen wir hier, dass wir viele Bereiche hat. Und alle diese Bereiche sind da, um dem Volk Gottes zu helfen. Und wenn wir nur die Einstellung von Josaphat haben, dass wir Gott danken und sagen, danke für dieses Geschenk, dann wirst du den Segen Gottes erfahren und es wird uns gelingen, sagt 2. Chronik 20, Vers 20. Gott möchte uns ermutigen, dass wir die Propheten mehr schätzen. Ich habe leider den traurigen Eindruck ein bisschen, so in Westeuropa und in Amerika, ist der Geist der Weissagung, die Bücher von Ellen White, so dekorative Elemente immer mehr geworden. So, es ist schön, sie im Regal zu haben, vielleicht ab und zu mal einen schönen Satz lesen daraus, aber dann schieben wir sie gleich wieder rein. Auch die Bücher, die vielleicht jetzt ein bisschen konkreter, manchmal vielleicht ermahnender sind, so wie die Zeugnisse, 9 Bände Zeugnisse, es ist viel Ermahnung dort, wo Gott ganz klar manche Lebensbereiche anspricht, die sind oft ganz unbeliebt. Ja, so wie Ahab. Ach, nein, das brauche ich nicht. Dankeschön. Ich lese lieber etwas aus dem Leben Jesu. Das ist gut, erbaulich, aber dort, wo es vielleicht mit Zeugnisse geht, wo sie berichtet, wie die Menschen da falsche Einstellungen oder Lebenseinstellungen hatten, und das betrifft vielleicht mich auch, das möchte ich nicht wirklich lesen. Und wir in Deutschland haben die große Herausforderung, die Zeugnisse zu schätzen. Seit Conradi vor 100 Jahren, der einer der Hauptbegründer unserer Gemeinde hier in Deutschland, seit Conradi sich gegen den Geist der Weissagung gestellt hatte, ist es eine Herausforderung für die deutsche Adventgemeinde bis heute, die Schriften von Ellen White zu schätzen. Manchmal sehe ich so Ahabs Verhalten. Na, ich lese lieber 400 andere Bücher, aber dieses eine, nein. Es geht mir zu weit jetzt. Gott möchte uns einladen, die Propheten erneut zu entdecken für unsere Zeit. Vielleicht ein Wort aus Lukas 11, Vers 47, das vielleicht uns ein bisschen die Perspektive auch gibt hier. Eine andere Perspektive hier. Lukas 11 und Vers 47, da lesen wir Folgendes. Das ist eine Aussage von Jesus über den Umgang der Israeliten zu seiner Zeit mit den Propheten. Ganz spannend. Weh euch, denn ihr baut den Propheten Grabmäler, eure Väter aber haben sie getötet. Oh, interessant. Ja, was hat das mit mir heute zu tun, sagst du? Das war ja damals, vor 2000 Jahren. Manchmal haben wir auch so schöne wie Grabmäler. Wir haben die Bücher von Ellen White im Regal. Das schaut schön aus. Wirklich. Aber wenn sie im Regal bleiben und nicht gelesen werden, haben sie keine Wirkung. Wir töten sie vielleicht nicht, aber wir lassen den Geist ersticken. Durch ein Nichtlesen ersticken wir die Stimme Gottes. Das kann man gleichsetzen. Und ersticken endet auch mit dem Tod irgendwo. Das heißt, ein Nichtbeachten des Geistes der Weissagung ist indirekt übertragen ein gewisses Töten der Propheten. Ein nicht lesen wollen, ein sich damit nicht beschäftigen wollen, ist in gewisser Weise ein Töten der Propheten im übertragenen Sinne. Oder vielleicht eher ersticken, ja, ausblenden, ignorieren. Und Gott möchte uns ermutigen, entdeckt die Schriften erneut. Lasst sie an euren Herzen wirken. Die sind wirklich großartig. Die sind jetzt kein Ersatz für die Bibel, aber sie führen zur Bibel hin und stärken den Glauben, so wie Epheser jetzt es für uns gesagt hat. 1. Thessaloniker 5 und Vers 20 könnten wir als abschließenden Text für heute noch an uns wirken lassen. Dort lesen wir folgende Gedanke. 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und Vers 20. Das ist ein kurzer Vers, vielleicht der kürzeste Vers in der ganzen Bibel. Oder einer der kürzesten. Nur 4 Wörter hat er. 1. Thessaloniker 5 und Vers 20. Prophetische Rede verachtet nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Abschließend möchte ich einfach mit der Predigt heute dich ermutigen, die Schriften von Geist der Weissagung von Ellen White erneut zu entdecken, erneut an dir wirken zu lassen. Ich gehe nirgendwo hin, ohne dieses Buch mitzunehmen. Vielleicht merkt ihr manchmal, dass ich was daraus lese, es ist schon sehr abgenützt, ist ungefähr 10 Jahre alt. Die ganze Entscheidungsserie habe ich hier auf Englisch in einem Buch. Also was normalerweise 5 Bücher in diesem Format ist. Also Patriarch und Propheten ist der erste Band. Das geht dann bis Abraham. Dann Propheten und Könige geht von Abraham bis Malachi. Dann haben wir das Leben Jesu, das ist die Biografie vom Leben Jesu. Dann Wirken der Apostel, das ist das Buch der Apostelgeschichte und die frühen Christen. Und dann der große Kampf von den frühen Christen bis Jesu Wiederkunft. Also wir haben eigentlich die ganze Weltgeschichte in diesen 5 Büchern. Von der Schöpfung, vor der Schöpfung, bis zur neuen Erde. Und diese 5 Bücher beschreiben das. Und das ist eine wunderbare Begleitung. Und hier steht dann auch meistens, in den meisten Ausgaben, immer, auf welche Bibelkapitel sich auch jeweils die Kapitel hier beziehen. Und so kann man eigentlich, wenn man die Bibel liest, diese Bücher begleitend lesen. Wenn du in den Mosebüchern bist, in den König- und Chronikbüchern oder in den Psalmen oder Jesaja, es gibt immer ein Kapitel hier, das zu dieser Zeit passt. Und die Einblicke sind profund. Und die Anwendung ist oft genial. Für heute, für uns. Und hier, wenn man Englisch lesen kann und nichts dagegen hat, wenn die Schrift etwas kleingedruckter ist und das Papier dünn wie eine Bibel ist, dann hat die ganze Entscheidungsserie, also 5 solche Bänder, in diesem einen kleinen Band Platz. Und das kann man dann überall mitnehmen. Hier ist auch noch drinnen der Weg zu Christus und der Berg der Seligpreisungen und Bilder aus dem Reich Gottes, seine Gleichnisse. Aber was ich sagen wollte ist, entdeckt die Schriften erneut. Wir haben es ein bisschen aus den Augen verloren. Egal, wir haben Schatzkammer der Zeugnisse. Wir haben, wie führe ich mein Kind? Wir haben die Entscheidungsserie. Wir haben den Weg zu Christus. Wir haben auch die Bücher zur Gesundheit. Die sind ganz spannend. Eigentlich die Bücher zur Gesundheit, wie kann man sagen, die moderne Gesundheitsbewegung und die Gesellschaft hat vieles von dem schon eingeholt, was wir vor 150 Jahren eigentlich schon offenbart bekommen haben. Inzwischen sind wir fast der Schwanz geworden, waren ursprünglich eigentlich der Kopf, weil wir dachten, ach, nein, das kann nicht stimmen, dem kann man nicht vertrauen. Nein, die Wissenschaft sagt was anderes. Nein, heute wird alles bestätigt, was Gott hier eigentlich offenbart hatte. Gott möchte uns helfen durch diese Schriften. Es kann jetzt sein, dass du aufgewachsen bist, wo Eltern die Bücher von Ellen White wie ein Hammer verwendet hat. Das darfst du nicht und das darfst du nicht und nein, das ist verboten. Und vielleicht bist du mit einem negativen Bild aufgewachsen, falls du als Adventist aufgewachsen bist. Ihre Schriften sind nicht gedacht, so zu verwenden, sondern das sind Geschenke Gottes für dich, für deine Familie, für unsere Gemeinde, Geschenke Gottes für diese Zeit. 100.000 Seiten, ganz viel, also da kann man ein ganzes Leben damit beschäftigt sein. Aber vielleicht nimm einmal vor, die Entscheidungsserie durchzulesen. Nur die Entscheidungsserie mal.